Der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer hat so viel erforscht und veröffentlicht, dass ich das hier unmöglich alles aufzählen kann. Ich nenne mal zwei seiner sicher bekanntesten Bücher. Opa war kein Nazi und das andere Täter, wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden. In den vergangenen Jahren hat sich Harald Welzer aber auch immer wieder mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt, wie zum Beispiel in seinem Buch Klimakriege. Und überhaupt mit den Folgen der Endlichkeit der Ressourcen unserer Welt, die wir aber weiterhin radikal ausbeuten, als ob es keinen Morgen gäbe. Wie man dieses Morgen vielleicht doch noch erlebt und wie man es gestalten kann, das ist das Thema seines neuen Buches, Selbstdenken, Anleitung zum Widerstand. Und ich freue mich, dass Sie hier sind auf dem blauen Sofa. Herzlich willkommen, Herr Welzer.
Ja, hallo.
Man sollte fairerweise sagen, dass das Buch ziemlich düster beginnt mit einigen knackigen Thesen. Wir haben unsere Zukunft verloren. Sie sprechen von einem totalitären Konsumismus, der unsere Welt in den Untergang führt. Die Menschen sind bequem, faul und konsumgierig. Und die ersten 133 Seiten lang beschimpfen sie ihre Leser eigentlich. Da muss man erstmal durch. Ich sage gleich, die nächsten 200 Seiten dann nicht mehr. Aber ich habe mich auch gefragt, warum dieser bisweilen fast bittere Ton?
Naja, so bitter ist der Ton ja nicht. Ich gehe ja eigentlich von einer ganz einfachen Beobachtung aus, dass wir seit 40 Jahren jede Menge Bildung für nachhaltige Entwicklung, jede Menge Debatten über Klimaschutz, auch gesetzliche Veränderungen und sowas haben, aber gleichzeitig jedes Jahr mehr Energie verbrauchen, mehr Material verbrauchen, mehr Müll produzieren. Ja? Das ist ein interessantes Phänomen, dass beides gleichzeitig stattfindet. 80% aller Bundesbürger halten Klimawandel für ein großes Problem, aber wir produzieren jedes Jahr mehr CO2.
Und halten sich doch auch für umweltbewusst.
Und halten sich für umweltbewusst, bis der Arzt kommt. Also Mülltrennung zum Beispiel wird von vielen verstanden als ein wesentlicher Beitrag gegen den Klimawandel und so weiter. Oder eben auch das Kaufen von Autos mit energieeffizienten Motoren oder vom A++ Kühlschrank und so weiter und so weiter.
Und ist das falsch?
Das ist dann falsch, wenn der Gesamtaufwand erhöht wird. Also wenn man zum Beispiel sich einen A++ Kühlschrank kauft und den alten Kühlschrank in den Keller stellt, um damit den Wein zu kühlen. Ja, dann hat man nämlich zwei, kann sich aber ein unheimlich gutes Umweltbewusstsein attestieren, hat aber gleichzeitig die Menge an Material, Energie und sowas wieder erhöht. Und das gilt für fast alles, was wir da tun. Sie können einfach nachzeichnen, dass diese ganze Effizienzerhöhung in den einzelnen Bereichen, sei es bei Autos, sei es bei Elektroartikeln, sei es bei Flugzeugen, gar nicht zu einem Einsparen führt, sondern man nennt das den Rebound-Effekt zur Erhöhung von Aufwendungen in anderen Bereichen. Also wenn ich unheimlich viel an einer Stelle gespart habe, denke ich, na jetzt kann ich aber auch mal das Wochenende nach New York fliegen zum Shoppen und so, weil wir haben ja schon so viel Energie eingespart.
Na, oder überhaupt, dass ich mir einen neuen Kühlschrank kaufe, selbst mal angenommen, ich habe dann keinen zweiten, obwohl der alte eigentlich auch noch prima funktioniert. Das haben wir ja bei der Abwrackprämie erlebt.
Ja, die Abwrackprämie, die hieß ja perfiderweise Umweltprämie. Ja, und die bestand ja darin, dass man funktionsfähige Fahrzeuge, die jedes für sich mit einem unglaublichen Aufwand an Material, an Herstellungsaufwendungen, an Mobilität und so weiter hergestellt worden sind, verschrotten ließ, um ein anderes mit noch höherem Aufwand erzeugtes zu erwerben. Sowas staatlich zu finanzieren, so eine radikale Verschwendung zu prämieren, ist natürlich das schönste und bedrückendste Zeichen für einen grundsätzlich falschen Weg. Weil wir glauben, wir würden Dinge besser machen, indem wir den Aufwand erhöhen. Und das hat dieser Typ von Gesellschaft, glaubt das eigentlich seit 200 Jahren, dass man Dinge besser macht, wenn man den Aufwand erhöht.
Viel hilft viel.
Ja, viel hilft immer. Viel hilft immer. Wenn Sie Probleme bekommen mit dem Angebot an Erdöl, dann gehen Sie in die Tiefsee, um dort zu bohren unter erhöhten Risiken. ja, um an den Stoff ranzukommen. Wenn Sie Probleme bekommen mit Erdgas oder sonst was, dann machen Sie Fracking. Das sind immer Aufwandserhöhungen, um bei dem zu bleiben, wo man eigentlich ist und was man für das Richtige hält. Wir haben keine Problemlösung, die sagt weniger, sondern wir haben nur Problemlösungen, die immer sagen mehr. Höherer Aufwand, kostet es, was es wolle.
Ja, funktioniert doch auch. Es geht uns doch prima.
Naja, es funktioniert auf sinnloseste Art und Weise. Also erstmal funktioniert es nicht, wenn man sich die Szenarien für die Zukunft anguckt, weil im Moment verbrauchen wir mehr als das anderthalbfache von dem, was uns zusteht. Das ist einfach deswegen möglich, weil wir gegenwärtig die Zukunft als Ressource betrachten, die wir ausbeuten. Das heißt, wir nehmen das, was denen, die nach uns kommen, nicht mehr haben werden. Nach uns kommen ist ein bisschen vornehm ausgedrückt. Diejenigen, die hier mangamäßig durch die Gegend laufen, das ist eigentlich deren Zukunft, die wir gerade konsumieren. Und wir konsumieren, das ist das eigentlich noch Schlimmere daran, dass vielfach einfach auch in total sinnloser Weise, also in einer Weise, die überhaupt nicht lebensdienlich ist, die uns Komfort erhöhen würde, sondern eigentlich nur noch als Dienen dem Produkt. Also jemand, der auf die Idee kommt, sich ein Auto für die Stadt zu kaufen, was 2,5 Tonnen wiegt, einen Allradantrieb hat, 1,70 Meter hoch ist und mit dem man mühelos ganze Kleinwagenstaus niederwalzen könnte, wenn man das wollte, der tut sich ja keinen Gefallen. Ja? Weil der kommt damit in keine Parkgarage, der muss bei sich zu Hause eine größere Garage bauen, der findet auch keinen Parkplatz, der sieht selber, obwohl er unheimlich glaubt, wahrscheinlich das trägt zu seinem Ego bei, sieht er ganz klein aus in diesem Riesenauto, wie so ein Busfahrer da drin. Das heißt, das Produkt, was er sich selber zulegt, trägt überhaupt nicht zu dem bei, was für ihn eigentlich lebensdienlich wäre. Das ist so wie, wenn man sich freiwillig so eine Eisenkugel an den Knöchel machen würde. Die Leute kaufen es aber trotzdem. Das heißt, man zerstört den Planeten, indem man Dinge tut, die einen selber unglücklich machen. Das ist schon eine große Leistung.
Am Ende des Buches stehen, ich fühle mich immer so doppelt, wenn ich mal hier einen Hinweis an den Ton geben darf. Am Ende Ihres Buches stehen 12 Thesen oder man könnte auch sagen Grundsätze einer Anleitung zum Widerstand. Sozusagen die Quintessenz dessen, was Sie vorher auf den gut 300 Seiten sehr faktenreich, bisweilen sarkastisch, bisweilen allerdings auch lustig analysiert haben. Und ich habe so gedacht, wir könnten ja mal diese 12 Thesen durchgehen, die Anleitung zum Widerstand und anhand dessen, also die Grundsätze der Anleitung zum Widerstand und anhand dessen vielleicht dann auch Ihre Hauptthesen des Buches erläutern. Die erste These lautet etwas erstaunlich: alles könnte ganz anders sein.
Das ist natürlich die einfachste Voraussetzung. Selbstverständlich könnte alles anders sein. Wir haben ja die allermeisten, die hier zuhören, haben ja auch historische Situationen erlebt, in denen dann alles anders gewesen ist. Also wir glauben ja immer, der Zustand, in dem man sich befindet, ist einer, der gar nicht anders sein könnte, der so massiv so ist, wie er ist. Aber natürlich kann alles in jedem Augenblick anders sein, sei es durch äußere Einwirkungen, sei es durch Revolutionen, sei es durch schleichende Veränderungen oder sonst was. Mir geht es ja in dem Buch darum, tatsächlich aufzuzeigen, dass vieles von dem, was die Benutzeroberfläche unserer Gesellschaft bildet, nicht nur unsinnig ist, sondern gar nicht so sein müsste. Wir leben ja in einer demokratischen und freien und reichen Gesellschaft. Das heißt, sowohl vom Individuellen her als auch vom Kollektiven her kann man natürlich vieles ganz schnell anders machen. Und für mich ist die Wirklichkeit so eine Art Kippfigur. Sie kennen diese Figuren, ja, die man einmal so anguckt, dann ist es ein Hase. Man guckt anders, dann ist es eine Ente. Und eigentlich ist die Wirklichkeit, in der wir uns befinden, eigentlich nur eine Kippfigur. Man kann die auch anders sehen und dann kriegt man plötzlich einen Raum, auch dementsprechend die Dinge anders zu machen.
Trotzdem ist es ja schwer, damit durchzudringen. Also zum einen, das hatten wir gerade, es geht uns ja gut. Also unserer Generation geht es so gut wie noch keiner zuvor. Wir haben mehr Geld im Allgemeinen als unsere Eltern. Unsere Wohnungen sind größer, unsere Autos sind größer, unsere Urlaube sind länger. Und zweitens ist es doch bisher auch immer irgendwie gut gegangen.
Nein, nein, es ist ja historisch gar nicht immer gut gegangen. Also wir kennen sehr viele sehr tiefgreifende Katastrophen, menschengemachte vor allem. Denken Sie an Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Irakkrieg und so weiter.
Ich meinte es jetzt in Bezug auf den Ressourcen. Verbrauch.
Auch in Bezug auf den Ressourcenverbrauch. Wir haben ja, die Weltgeschichte hat ja eine Reihe von Gesellschaften gesehen, die gescheitert sind. Die zum Beispiel nicht realisiert haben, dass sie eine Art von Bodenbewirtschaftung betreiben, der die Boden zerstört. So, und dann schaffen sich die selber ab. Übrigens schaffen sich Gesellschaften immer in der Weise ab, dass in dem Moment, wo sie begreifen, dass ihre Überlebensbedingungen schlechter werden, intensivieren sie die Anstrengungen, mit denen sie bislang erfolgreich gewesen sind. Das heißt, sie beschleunigen den Weg in den Abgrund, was wir alle gerade tun. Also das ist schlicht und ergreifend in dem Augenblick, wo man merkt, unsere traditionellen Strategien verfangen nicht mehr richtig. Dann tun wir mehr vom Gleichen. Wir versuchen, Verschuldungskrisen durch Fluten des Geldmarkts zu lösen. Ja? Zum Beispiel, wir versuchen, das Beispiel hatten wir eben schon, das Zurückgehen der Ölvorräte dadurch zu lösen, dass man eben Fracking macht oder wie BP in die Tiefsee geht oder sonst was. Das heißt, wir haben ganz erfolgversprechende Strategien, die Art und Weise, mit denen wir Probleme lösen, zu einer Beschleunigung zu bringen, mit der wir dann an das Ende unserer Möglichkeiten kommen. Das ist das, was im Augenblick passiert. Und das Fiese ist, Sie haben es ja selbst auch gesagt, man merkt es nicht, weil es sieht ja alles toll aus. Hier leuchten ja überall tolle Lichter, es ist wahnsinnig heiß, es gibt wahnsinnig viele Bücher, man kommt hier toll hin und sonst was. Knappheit und Mangel ist hier nicht spürbar, aber Knappheit und Mangel ist vorhanden. Der äußert sich nur an anderen Stellen der Welt oder eben in zukünftigen Situationen nicht dort, wo wir uns gerade befinden.
Also alles könnte anders sein, sagt Harald Welzer. Und dann im zweiten Punkt, es hängt ausschließlich von Ihnen ab, ob sich etwas ändert.
Ja, in der Tat. Und zwar...
Ja, nicht da, die spontane Reaktion ist doch so ein Quatsch. Also ich meine, ich habe jetzt kein Auto mehr, aber das ändert doch nichts dran. Alle anderen fahren weiter Auto.
Und die Chinesen vor allem, die fahren auch Auto. Und die
immer mehr.
Die fahren auch immer mehr Auto.
Zum
und
Glück
die bauen
deutsche
auch
Autos.
Total Kohlekraftwerke und all sowas.
Ja.
Wieso soll ich denn was ändern, wenn der Chinese höchstpersönlich mich daran hindert, dass das erfolgreich ist?
Ja, nützt doch nichts.
Dann kann ich doch,
ja, aber dann kann ich doch lieber wieder bequem weiterleben. Kaufen wir doch wieder ein Auto.
Ja, genau. Und
ich
würde gerne das Publikum fragen, was jetzt gerade nicht geht, aber einfach mal fragen, wenn man eine Lebensversicherung abschließt, wenn man sich ein Auto bestellt, wenn man sich eine Immobilie kauft, wenn man sich über den Schulbesuch der Kinder Gedanken macht, fragt da einer jemals danach, was der Chinese macht? Wenn ich eine Urlaubsreise buche, denke ich dabei an den Chinesen oder an den Indern oder sonst was. Interessanterweise kommt der Chinese immer wie so ein Schachtelteufel raus, wenn ich sage, wir müssen Dinge anders machen. Dann macht's plopp und dann ist der Chinese sagt, nein, ich kaufe nämlich auch Autos. Klappt zu, Argumentation beendet. Also diese ganzen Dinge, wir sind wahnsinnig gut darin, Deckargumente, Entschuldigungen, vorauseilende Argumente dafür zu finden, weshalb wir nichts verändern. Wir sind extrem schlecht im Verändern, aber wahnsinnig kreativ in Argumenten nichts zu tun. Auch unheimlich schlaue Argumente. Es gibt ja dann noch schlauere. Und ich finde das eigentlich wahnsinnig arrogant. Weil man natürlich sagen muss, wir haben als Bewohner dieses Typs von Gesellschaft das Privileg, in einem Reichtum und in einer freiheitlichen Situation und auf einem Ausbildungsniveau zu leben, dass es eine absolut arrogante Aussage ist, zu sagen, ich kann nichts verändern. Also ist ja auch was Masochistisches, sich selber eine totale soziale Impotenz zuzuschreiben und zu sagen, klar, ich habe studiert, ich habe einen Doktortitel, ich verdiene 5.000 Euro im Monat, kann aber nichts ändern. Ich meine, was ist denn das?
Trotzdem gibt es da ja einen Punkt, wo es schwierig wird. Sie sagen also, die industrielle Revolution hat uns auch viel Gutes gebracht. Wohlstand, auch Rechte, Freiheit, Demokratie. Und wenn wir diesen Standard an Rechten, die wir in unserer Gesellschaft erreicht haben. Also eben Freiheit, Demokratie, Bildungs- und Gesundheitssystem und so weiter bewahren wollen. Und sie sagen, das muss passieren, diese übertriebene Ausbeutung der Ressourcen zurückfahren wollen, bedeutet das, wir müssen alle auf Wohlstand verzichten. Gleichzeitig schreiben sie aber, bringen viele Belege dafür an, warum Wissen allein einen Menschen noch nie dazu gebracht hat, sein Verhalten zu ändern. Wir hatten das ja gerade, das ist ja bequem, so wie wir leben. Also warum, auch wenn ich das jetzt alles einsehe, und dann nehme ich das nächste Mal den Flieger und habe ein schlechtes Gewissen dabei. Ja, aber den Schritt dahin zu bringen, tatsächlich zum Beispiel gar nicht mehr zu fliegen?
Also was ich versuche in diesem Buch zu machen, ist ja eine positive Begründung dafür zu finden, weshalb man Dinge verändern sollte und kann. Keine negative. Ja? Die ganze Diskussion um Klimawandel, um Ressourcen, um Ökoprobleme und sonst was argumentiert ja rein negativ und sagt, wir müssen, weil ansonsten Apokalypse, Katastrophe, Weltuntergang und so weiter.
Ja, tun Sie doch auch.
Nee, tue ich überhaupt nicht. Also da würde ich einen Satz gerne zitiert haben, wo ich
Nein,
das sage.
Aber Ihre Szenarien von der Ressourcenübernutzung und die Sie dann ausmalen, wie es gibt ja diese zwei Szenarien, die Sie ausmalen für das Jahr 2033. Das eine ist so eine Idylle und das andere spricht für eine totalitäre Weltdiktatur im Grunde genommen.
Ja, aber das ist ja genau das Ding. Wir haben ja die Wahl. Das ist ja genau der Witz.
Ja, aber das ist schon eine Drohung mit der Apokalypse.
Nein, das ist keine Drohung mit der Apokalypse, wenn ich das Gegenmodell entwerfe. Wir sind im Jahr 2013. Wir können Entscheidungen treffen, ob unsere Gesellschaft und wir selber als Individuen in diese Richtung gehen oder in diese Richtung. Und das Argument ist schlicht und ergreifend, wenn wir weiter in dieser gehen, in der wir im Augenblick uns befinden, dann wird das nicht gut gehen. Mit diesem Typ von Wirtschaft und Gesellschaft kommt man nicht durch das 21. Jahrhundert. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich würde sagen, zwei Jahrzehnte und dann ist das Ding im Arsch, um es mal so deutlich zu sagen. Und dafür braucht man auch nicht viel Fantasie, um das zu haben, sondern Sie merken es greifbar in der Gegenwart mit bestimmten Preisausschlägen, die es für Energie gibt. Sie haben gerade eine amerikanische Studie veröffentlicht von einem politisch völlig unverdächtigen Think Tank, die einen Zusammenhang nachgewiesen haben zwischen Klimawandel und Arabischer Rebellion. Warum? Weil 2010 durch Dürren in China und in anderen Teilen der Welt die Getreidepreise so hoch gegangen sind, dass die Armen in Nordafrika kein Brot mehr kaufen konnten, was den Prozess angeschoben hat. So, das ist etwas, was in vielen Teilen der Welt in den nächsten Jahren sichtbar werden wird. Davon wird unsere Insel der Glückseligkeit auch nicht frei bleiben. Mein Argument ist ein sehr einfaches. Wir haben uns darauf gefasst zu machen, dass unsere Welt sich verändern wird. Es gibt nur eine einzige entscheidende Frage. Verändern wir die durch Gestaltung? Verändern wir die proaktiv, indem wir das tun, was wir tun können und uns selber ernst nehmen dabei? Oder verändern wir sie, indem wir es geschehen lassen, indem wir die Dinge laufen lassen? Und noch ein Satz dazu. Wenn ich dieses negative Szenario entwickle, ist es kein Weltuntergangsszenario. Es ist viel schlimmer. Weltuntergang ist ja was ganz Tolles. Weltuntergang ist eine narzisstische, sozialistische Fantasie, weil Weltuntergang bedeutet ja, alle anderen sterben auch, nicht nur ich. Ja? Die Wirklichkeit wird aber eine andere sein, wenn diese Entwicklung sich weiter fortschreibt. Da sterben nämlich ziemlich viele Leute, weil die Wirklichkeit wird so aussehen, dass Ressourcen knapper werden. Aber so wie die Welt organisiert ist, gibt es immer noch sehr viele, die diese knappen Ressourcen tatsächlich haben können, monopolisieren können, benutzen können. Und andere gibt es, für die sieht das etwas schlechter aus. Insofern habe ich auch in dieser Hinsicht kein Weltuntergangsszenario, sondern ein Negativszenario über künftige Entwicklung und ein positives, was für eine Gesellschaft wie unsere angibt, wie kann es denn eigentlich besser gehen? Also ich finde, das ist keine apokalyptische Strategie. Das genaue Gegenteil davon.
Ich mache mal weiter mit den Aufforderungen an Ihren Leser. Hören Sie auf, einverstanden zu sein und leisten Sie Widerstand, sobald Sie nicht einverstanden sind.
Ja, Also einverstanden zu sein, ist ja das Einfachste, was überhaupt machbar ist. Wir können ja mit allen Dingen einverstanden sein. Wir können damit einverstanden sein, wie diese Euro-Krise gelöst wird. Wir können damit einverstanden sein, dass wo an welche Stellen dieser Gesellschaft Subventionen fließen, wo es vollkommen sinnlos ist. Wir können unglaublich einfach mit allem einverstanden sein, solange es unsere eigene Lebenspraxis nicht wesentlich tangiert. Deshalb ist die Forderung, hören Sie auf, einverstanden zu sein, erstmal das allererste, was man machen muss. Ja, man muss eigentlich sich beginnen zu ärgern, zornig zu sein, mit was man eigentlich allem einverstanden ist. Das finde ich ist so etwas, es hat ja eine große Schwerkraft, so eine Gesellschaft. Es ist einfach, man kann das gerne haben, Komfortzone, ja. Ja. Nicht einverstanden zu sein bedeutet ja immer, man macht sich angreifbar, man muss erklären und man geht das Risiko ein, dass Leute einen doof finden, weil alle anderen sind ja einverstanden. Wenn man selber sagt, ist jetzt irgendwie nicht so gut, entsteht Bedarf für einen.
Und Widerstand leisten, Widerstand ist ja ein großes Wort.
Widerstand ist ein großes Wort, aber in dem Buch sage ich auch, es ist auch notwendig, Widerstand gegen sich selber zu leisten, nämlich diesen Bequemlichkeitsverlockungen immer auf den Leim zu gehen, zu sagen, naja, es lohnt ja nicht und so weiter. Und der Widerstand umfasst ein sehr breites Spektrum. Der kann damit anfangen, dass ich sage, ich habe jetzt vorhin oder heute beim Bäcker ein Stück Kuchen mir kaufen wollen, das wurde in eine Plastikdings getan, weil es zu mühevoll ist, das irgendwie einzupacken oder so zu geben. Da habe ich gesagt, das will ich nicht haben. Da gucken die einen blöde an und sagen, es kostet aber nichts. Ja, so eine ganz triviale Form des Widerstands zu sagen, nehmen Sie das bitte zurück. Vielleicht denken sogar darüber nach, ob das sinnvoll ist, es zurückzunehmen. Bis hin zu einem organisierten, kollektiven Widerstand im Sinne von Protestformen oder von öffentlichen inszenierten Auseinandersetzungen oder sowas über Dinge, die falsch laufen. Das kann ein ganz breites Spektrum sein. Das gemeinsame Merkmal all dieser Handlungen besteht darin, dass man es sich unbequem macht. Also das Gegenteil von einverstanden sein. Einverstanden heißt immer, ich tue mir nichts an, ich tue mir nichts an. Das ist der wichtige Punkt. Nicht einverstanden sein, Widerstand leisten heißt immer, ich tue mir was an. Ja, und den Punkt muss man überwinden. Und dann gibt es Beispiele, dass solche Formen von Widerstand auch Spaß und Freude machen können.
Wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, alle die Grundsätze der Anleitung zum Widerstand durchzugehen. Aber das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, fällt vielleicht auch unter den Punkt, man hat Handlungsspielräume, und zwar mehr, als man denkt. Ich glaube, ein Punkt ist noch ganz wichtig. Sie raten dazu, Bündnisse zu schließen.
Ja, also ich glaube, damit auch nicht so der Eindruck entsteht, es ist appellativ. Das Buch besteht im Wesentlichen ja aus Beispielen von Menschen, die ganz konkret jetzt Dinge anders machen. Das ist mir besonders wichtig, weil ich halte nicht viel davon zu sagen, man müsste, man könnte, man sollte, sondern es sind eigentlich Beispiele dafür, wie Menschen ihre eigenen Handlungsspielräume nutzen und dabei was ganz Tolles machen. Also ein Unternehmen umstellen auf Nichtwachstum zum Beispiel, solche Sachen. Ja. Es ist ganz faszinierend, sich das anzugucken, was eigentlich so geht. Und was war die Frage nochmal?
Schließen Sie Bündnisse, warum das wichtig ist?
Ja, genau. Und das
mit aus politischen Gründen, denke ich, denn je mehr, desto mächtiger, aber auch aus sozialpsychologischen sozusagen, der Mensch als Beziehungstier, vielleicht aus diesen Gründen auch wichtig?
Absolut. Wenn man alleine ist, ist das Unbequemsein ziemlich anstrengend. Wenn man mit mehreren ist, ist das Unbequemsein eine Aktion, die Spaß machen kann. Aber es gibt noch einen ganz wichtigen anderen Punkt dabei. Wir haben vor 10, 15 Jahren noch eine Situation gehabt, wo es ganz undenkbar gewesen wäre, dass so ein Ökofundamentalist aus irgendeinem Ökodorf, die schon eine Lebenspraxis praktizieren, die eigentlich sehr zukunftsfähig ist, dass so jemand ein Bündnis hätte machen können mit jemandem aus der Wirtschaft oder ein ehemaliger Unternehmer, der jetzt was anderes macht. Ja? Weil die klassischen Unterschiede, die einen sind irgendwie links oder ultragrün, Grün, die anderen sind rechts und konservativ, hätte das verhindert. Ja, mittlerweile mit dem Verschwinden der klassischen politischen Differenz links-rechts, Arbeit-Kapital, eine völlig andere Situation, dass ich im Bereich dessen, derjenigen, die ich früher auf ein rechtes Spektrum geordnet hätte, sehr viele Leute habe, die hoch besorgt sind um das, was wir tun und hoch aktiv sind, um die Dinge anders zu machen. Und gleichzeitig habe ich die auf der anderen Seite, die früher einem anderen Spektrum zugeordnet gewesen wären. Und wenn man die zusammenbringt, und das passiert in der Gegenwart auf verrückte Weise, dann hat man unheimlich starke Bündnisse, weil ja ganz andere Kompetenzen, ganz andere Strategien plötzlich sich verschwistern können und man eigentlich dann plötzlich stark wird.
Und es geht einem gut, wenn man was tut.
Naja, also das ist ja, da bin ich dankbar, dass Sie das noch ansprechen. Das Fürchterlichste bei dieser ganzen Öko- und Klimadebatte ist ja, dass das so eine Art Frömmigkeitspostulate sind. Ja, wir müssen und ansonsten geht die Welt unter. Leben, sein Leben zu verändern, kann eine unglaublich lustvolle und spaßhafte Angelegenheit sein. Genauso wie Dinge wegzulassen, statt sie zu haben. Und insofern glaube ich, ist das auch ein Buch, was den Versuch macht, das Ganze als etwas Lustvolles zu beschreiben und nicht als wir müssen die Welt jetzt retten.
Also wenn Sie lustvoll die Welt retten wollen, dann lesen Sie Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand von Harald Welzer. Danke Ihnen für das sehr interessante Buch und Ihren Besuch hier, Herr Welzer.
Vielen Dank.
Kleine Minute noch. Kleinen Moment noch.